Guten Morgen. Das letzte Mal saßt ihr alle dichter dran. Jetzt habt ihr wieder Angst gekriegt und euch wieder weiter weggesetzt. Da muss ich ein bisschen zu euch kommen. Das ist ganz einfach so. Das ist so. Das machen wir jetzt. Ja. Das letzte Mal haben wir ja angefangen, über den Heiligen Geist zu reden. Und wer weiß noch, was wir für Überschrift hatten? Ohne Heiliger Geist geht nichts. Genau. Und das ist ja auch so. Und heute wollen wir uns im Teil 2 mal etwas mit der Frucht des Geistes beschäftigen. Und da habt ihr ja mit Sicherheit schon unendlich viele Predigten gehört über die einzelnen Früchte des Geistes, und über jede einzelne Frucht kann man ja wiederum eine ganze Predigtserie machen, und das geht ja ins Unendliche hinein. Und so war es mir heute ein Anliegen, euch mehr so hineinzunehmen in den Hintergrund, warum die Frucht des Geistes eigentlich für uns da ist. Ja, wir werden uns dann auch die einzelnen Früchte noch etwas anschauen, aber den Schwerpunkt will ich woanders rauflegen. Ich fange an mit den Versen aus Galater 5, Vers 16, aus der Hoffnung für alle. Und ich muss mal ganz schnell schauen. Mein Computer will mir hier nämlich immer den Hotspot von Lauenburg reinmachen, und dann sehe ich mein Konzept nicht. Also muss ich das mal ganz schnell ausschalten. So, jetzt passt's. Denn wir wollen ja hier nicht im Internet sein, sondern eine Predigt hören, oder? Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, das sagt Paulus, ja nicht ich, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Sie sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, die das sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all die steht kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Krasse, heftige Worte und doch die Grundlage von so vielen in der Heiligen Schrift. Ja, du hast vom Frühling gesprochen. Ach, Britta ist jetzt gar nicht da. Birgit, euch zwei verwechsel ich immer. Ich muss euch mal einladen zu uns, damit ich euren Namen behalte. Gut. Birgit hat vom Frühling gesprochen. Als ich hergefahren bin, zeigte das Thermometer im Auto minus 6 Grad. Der Frühling weit her. Als ich über die Elbe gefahren bin, waren Eisschollen auf der Elbe, aber gar nicht mal wenig. Ja. Oh, Frühling, ja. Der Frühling laut Kalender kommt erst am 21., aber der gefühlte Frühling, der soll schon seit 2 Tagen da sein, ja, von wegen. Und da denke ich mir an dieses alte Lied, zurück, dass wir als Kinder noch gesungen haben, im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt. Kennt ihr noch, ne? Ja, wer soll denn pflügen bei dem Wetter, wenn alles gefroren ist, ja? Und die andere Seite ist die, nur noch wenige Wochen, kannst du dich umschauen, wie schnell die Zeit vergehen wird. Da haben wir hier überall im alten Land die Elbe runter, dann fangen die Bäume an, die Knospen zu treiben und es sprießt auf und alles. Eigentlich sollte da jetzt ein PowerPoint laufen mit Knospen, die so in den nächsten 5 Minuten ganz langsam aufgehen, wenn wir den Stick zu Hause liegen lassen. Tut mir also leid. Also stellt euch jetzt den Gedanken dahinter vor, wie so zarte Knospen, Kirschblüten waren, das so aufgehen, ja? Und vielleicht wirklich nur noch 6, 8 Wochen, dann haben wir Blüten überall hängen, ja? Und irgendwie, wir sehnen uns jetzt schon, wo der Winter dann nochmal jetzt eingekehrt ist, nach solchen Lebenszeichen, weil es irgendwie uns Freude bringt, uns Hoffnung bringt, ah, jetzt wird's wieder warm, aber auch Hoffnung bringt, oh, ein lecker Äppelchen oder Kirschen oder so. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass so ein Baum, wenn der Blüten bringt, das ganz leise macht? Das hörst du nicht. Da ist nicht, hey, ich hab eine Blüte! Ja? Und keiner von euch sagt im Frühling, hey, ich habe heute schon wieder die Blüten wachsen hören. Nee, das ist so, die Bäume springen auch nicht umher, irgendwie sind sie nicht verrückt. Nein, alles passiert ganz ruhig, Knospen bilden sich aus, wachsen, irgendwann kommt der Duft der Blüten sogar noch dazu, wow. Und wir, wie das schon wieder riecht, und dann riechen wir schon die Kirschen oder sowas. Wisst ihr, das ist genauso mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Die kommt auch nicht wusch. Na, zu Pfingsten war es so, okay. Ja, wäre ich gern dabei gewesen, wie der Feuer und die Zungen und so. Ich glaube, ihr würdet das auch nicht ausschlagen, wenn da einer sagt, komm, wir können jetzt Pfingsten nachholen. Ja, nee, aber in der Regel ist das nicht durch Rufen, durch Reden, durch Springen, durch Singen oder sonst was, sondern es kommt. Weil mit dem Heiligen Geist ist es so wie mit Früchten. Da wächst etwas. Das ist nicht Knallerfall. Zack! Jetzt habe ich Frucht. Die ganze Zeit war ich jähzornig und jetzt kommt zack! Einer dreht den Schalter um und ich bin der bravste Mensch auf Erden. Nee, das wächst wie eine Frucht. Wenn Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit im Leben eines Menschen da sind, dann wissen wir auch, oh, da ist auch der Heilige Geist da. Sie sind also die Erkenntnisse für ein ruhiges, stetiges Wachstum. Was braucht so ein Baum, um Früchte hervorzubringen und zu wachsen? Da haben wir die Sonnenstrahlen des Frühlings, es wird wieder wärmer. Die Säfte steigen in diesen Baum rauf, ja. Da haben wir vielleicht guten Nährboden, vielleicht hat der Obstbauer auch gedüngt, dass der Baum irgendwas reinkriegt. Da haben wir aber noch was. Damit ein Baum gute und große und reichlich Früchte bringen kann, haben wir auch die Beschneidung. Und wenn wir, was wir ja hier in unseren Nordgefilden nicht haben, aber wenn wir mal in den Süden der Republik reinschauen, wenn du da die Weinbauern siehst, was die wegschneiden, da sagst du, da kann doch nichts mehr kommen. Da ist doch nur noch so ein Stab in der Erde. Und dann kommt das gewaltig. Und wenn er ein Jahr nicht schneidet, werden die Früchte schon kleiner. Und genau das braucht die Frucht des Geistes zum Reifen. Wir brauchen die Segensschauer von Gott, eine gute Predigt, eine gute Andacht, eine schöne Gebetszeit mit ihm. Wir brauchen den Sonnenschein seiner Liebe, dass wir uns angenommen fühlen. Wir brauchen die Nährstoffe, die wir aus der Heiligen Schrift rausziehen. Und wir brauchen auch die Beschneidung in unserem Leben. Ja? Das ist Grundlage. Wir müssen Gott erlauben, dass er unsere toten Zweige, unsere eigensinnigen Sprossen mal kappt. Zack. Warum? Weil die Frucht des Geistes auf Jesus hinweist und unsere alten Dorren, Zweige, unsere widerspenstigen Zweige, alles andere machen, aber nicht auf Jesus Christus hinweisen. Wir müssen den Boden kultivieren, dass Frucht wächst. Und der beste Boden, dass die Frucht des Geistes wachsen kann, ist die Gemeinde. Denn da sind wir gemeinsam unterwegs. Da kultivieren wir uns gemeinsam, da erziehen wir uns gemeinsam und da haben wir auch die Möglichkeit, dass der eine oder andere Wildwuchs auch mal beschnitten wird. Ohne Gemeinschaft der Gläubigen ist es sehr schwer für einen Christen gute Frucht zu bringen. Von daher, willst du Frucht bringen, komm regelmäßig in die Gemeinschaft der Gläubigen hinein. Ja? Die Frucht des Geistes wächst am besten in der Verbindung mit anderen, die wie du ebenso in der Gnade Christi wachsen. Und ich sage euch noch was. Ein Christ kann nicht 10 oder 20 oder 30 Jahre lang wachsen, ohne dass sich nicht in seinem Leben Beweise der Frucht einstellen. Das gehört dazu. Was sagt uns jetzt Jesus Christus selbst in Johannes 15? Die Verse 4 und 5, was möchte Jesus von uns? Jesus möchte, dass wir viel Frucht bringen. Schaut mal, dieser berühmte Ausspruch von ihm. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ja, dieser Vers wird so gerne aus dem Zusammenhang genommen, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Aber er steht in dem Zusammenhang Frucht bringen. Und genau darum dürfen wir bitten. Gott, ich brauche mehr Liebe. Kriegst du? Gott, ich brauche mehr Geduld. Kriegst du? Ich brauche mehr Sanftmut. Kein Problem. Wie? Das schauen wir uns alles noch an. Er sagt, das können wir nur, wenn wir in ihm bleiben. Wenn wir in ihm bleiben, dann entdecken wir, dass die Frucht, die er uns schenken will, vielfältig ist. Der Paulus sagt aber schon den Korinthern, unter dieser vielfältigen Frucht sticht eine hervor, und das ist die Liebe, ganz genau. Jemand hat mal die Frucht des Geistes als die achtfache Frucht der Liebe beschrieben. Warum achtfach? Es sind nur 9 Früchte, habe ich aufgezählt. Ja, weil die Liebe ja schon die größte ist. Und dann hat er gesagt, Freude ist die heitere Liebe. Friede, die zuversichtliche Liebe. Geduld, die gelassene Liebe. Freundlichkeit, die rücksichtsvolle Liebe. Güte ist der Charakter der Liebe. Treue, die Zuverlässigkeit der Liebe. Sanftmut ist die anmutige Liebe. Und Selbstbeherrschung, die überwindende Liebe. Da können wir uns wieder drinnen finden. Und über allem steht also die Liebe. Ja, ich habe in der Vorbereitung entdeckt, es gibt viele Einteilungen. Es gibt Leute, die teilen diese Früchte des Geistes in Dreiergruppen ein. Und sie sagen, die ersten drei Eigenschaften, Liebe, Freude, Friede, die zeigen das Verhältnis eines Christen zu Gott. Und die nächsten drei, Geduld, Freundlichkeit, Güte, beschreiben das Verhältnis von Christen zueinander. Und die letzten drei, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, die zeigen auf, wie ein Christ zu sich selbst steht. Dann gibt's doch andere Einteilungen, auch in einer Dreizahl. Ich habe entdeckt, die Dreizahl der Erfahrung. Liebe, Freude, Friede. Die Dreizahl des Verhaltens, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Und die Dreizahl des Charakters, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gut, ob du das jetzt so oder so einteilst, ist im Wesentlichen auch nicht wichtig. Ich persönlich glaube, dass die Frucht des Geistes uns die Persönlichkeit Jesu Christi vor Augen malt. Und dass sie deswegen das Idealbild eines jeden Christen ist. Schaut, die frühen Nachfolger von Jesus hat man Christen genannt. Warum? Weil sie Christus ähnlich waren. Weil sie sich darauf bemüht haben, ihr Leben so zu leben wie Jesus Christus. Und auch unser Leben sollte doch alle an Jesus Christus erinnern, oder? Wenn du bist wie Jesus, ist das das größte Wunder, das der Heilige Geist an dir tun kann. Und das ist sein Zweck. Der Zweck der kompletten Christenheit. Unser Dasein als Gemeinde, es besteht darin, Reich Gottes zu bauen, Christus, Menschen zu Christus zu führen und in Menschen und in uns selbst die Christusähnlichkeit in jedem Hinblick unseres Lebens aufzuzeigen. Schaut mal, wir alle kennen Matthäus 28, Vers 16. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige hatten sogar Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist. Wenn wir diesen Befehl Jesus, diesen Abschiedswunsch Jesus nicht befolgen, dann bin ich jetzt mal knallhart, dann haben alle unsere Kirchen, alle unsere Gemeinden, ja sogar die größte Kathedrale, dann haben alle Missionsgesellschaften, sind sie noch so geistlich, dann haben alle Predigten, dann hat selbst die Bibel nichts zu sagen, es ist reine Zeitverschwendung, wenn wir nicht diesem Befehl nachkommen. Rauszugehen, Jünger zu machen, jeden anzusprechen, und sagen, es gibt eine frohe Botschaft. Und damit dieser Auftrag erfüllt werden kann, wir haben das letzte Mal gesehen, dass Jesus gesagt hat, es ist so gut, dass ich hingehe, sonst wird der Heilige Geist nicht kommen. Und jetzt ist er gekommen und jetzt rüstet er uns genau für diesen Ausdruck, für diese Richtung aus, dass wir das tun können. Das ist der Zweck. Schaut, denkt an den Weinstock. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir müssen uns als Gemeinde, wir müssen uns als Christen die Frage stellen, wie erfüllen wir diesen Auftrag? Wie sollten wir ihn erfüllen? Wenn Jesus sagt, ich möchte, dass ihr viel Frucht im Leben
bringen.
Dann muss ich mich fragen, wie viel Frucht habe ich im letzten Jahr gebracht? Und wenn ich zu wenig gebracht habe, muss ich mich fragen, war zu wenig Heiliger Geist in mir? Denn der bewirkt diese Frucht. Der Heilige Geist macht uns Christus real. Er zeugt von der Realität Jesus Christus in uns. Jesus Christus selbst hat gesagt, er, der Heilige Geist, wird von mir zeugen. Er sagt weiter, er wird mich verherrlichen. Merkt ihr? In jedem Stadium unseres Weges ist der Heilige Geist aktiv. Er bezeugt Christus, er öffnet uns die Augen für die Wahrheit in Jesus, für die Tatsache, dass er zur Erlösung vollkommen genügt. Erinnert euch, bevor ihr Christen geworden seid, was war die Bibel? Ein totes Buch. Habt ihr mal aufgeschlagen und wieder zugemacht. Aber als ihr euch entschieden habt für Jesus Christus, habt ihr die Bibel aufgeschlagen und wow, ihr wolltet gar nicht mehr aufhören zu lesen. Da hat was gebrannt. Plötzlich habt ihr kapiert, was da drinnen steht. Da hat der Heilige Geist unsere Augen für Jesus Christus geöffnet. Der Heilige Geist hat uns dann von unserer Sünde überführt. Er hat uns gezeigt, dass unsere Sünde nicht maßgeblich dafür zuständig ist, dass sie uns von Gott trennt, sondern dass die Versöhnung und das Vertrauen auf Jesus und auf sein Erlösungswerk viel größer ist als alle unsere Sünde. Und dass sie jede Sünde auswischen kann und wir nicht mehr getrennt sind. Heiliger Geist hat uns gezeigt, wie er uns vor Sünde befreit und erinnert euch, wie ihr das eine oder andere schon hinter euch gelassen habt. Das ist der Heilige Geist. Schließlich und endlich hat der Heilige Geist uns dieses Zeugnis gegeben, dass wir wiedergeboren sind, dass wir Kinder Gottes sind. Das geschieht nur durch den Heiligen Geist, sagt uns die Bibel. Und er gibt uns das Zeugnis, dass wir geliebte Kinder sind. Und jetzt, wo wir dann Kinder geworden sind, kommt der Heilige Geist und führt uns mehr und mehr in das Verständnis der Wahrheit ein. Und irgendwann kommt der Heilige Geist, bringt all den Staub und Schmutz, der sich auch auf Christenheit in all den Jahrhunderten gelegt hat, und pustet ihn weg und gibt immer wieder neue Erfrischung. Siehst du doch die ganze Kirchengeschichte. Und immer wieder, und dann hat er ein Luther erweckt, und dann hat er ein Wesley erweckt, und dann hat er den und den und den erweckt, und immer wieder hat er Erfrischung gebraucht und das Verkrustete und Alte weg. Und so zeigt uns der Heilige Geist Jesus Christus. Walter Hilton war ein Prediger Ende des 13. Jahrhunderts und er hat gesagt, der Heilige Geist öffnet das Auge der Seele und zeigt ihr eine wundervolle Sicht auf Jesus. Er öffnet die Erkenntnis Christus so weit, wie es die Seele ertragen kann, Stück für Stück. Und da entdecken wir ein weiteres Merkmal des Heiligen Geistes. Er ist ein Gentleman. Er hat so gute Umgangsformen. Ja. Und wenn er merkt, boah, das überfordert dich jetzt, dann sagt er, dann machen wir es langsam. Er wird dir niemals was überstülpen. Aber er will dich an die Hand nehmen und sagen, ich möchte noch mehr geben, ich möchte noch mehr zeigen. Er ist so wunderbar, so wie es die Seele ertragen kann. Stück für Stück verwandelt er uns. Die Liebe des Heiligen Geistes zu Christus zeigt sich darin, dass er uns Jesus Christus zeigt und dass er uns auf seine Wege führt, und der Paulus sagt in Galater 4, Vers 19, bis Jesus Christus in uns Gestalt gewinne. Das ist der Heilige Geist. Aber wisst ihr, der Heilige Geist handelt nicht in einem Gebiet, das ihm nicht geöffnet wird. Und da kommst du wieder ins Spiel. Du musst sagen, Heiliger Geist, ich möchte, dass du mich da formst. Heiliger Geist, ich möchte, dass die Früchte von dir in meinem Leben wachsen. Zeig mir, wie ich sie kultivieren, wie ich sie düngen kann. Beginn dein Werk. Hilf mir, dass mein Leben Christus ähnlicher wird. Ja, und wenn wir das beten, dann ist der Heilige Geist auch am Werken. Und dann passieren manchmal Dinge, die wir nicht verstehen und die auch andere in der Gemeinde nicht verstehen. Ja, wir sagen ja alle, ein guter Christ hat immer Segen. Ja, der ist immer gesegnet. Aber wenn du zum Heiligen Geist gesagt hast, erzieh mich, dann kann das mal sein, dass es so ausschaut, dass wenn da gerade kein Segen bei dir ist. Ja? Aber das schaut nur so aus. Lasst euch trösten. Ja? Ihr kennt das Beispiel, ich glaube, ich habe es hier schon ein paar Mal gesagt, wie dieser junge Christ zum alten Pastor gekommen ist und gesagt hat, Pastor, ich brauche mehr Geduld. Kannst du mit mir um Geduld beten? Ja, was ist Geduld? Wo stehe ich falsch? Was ist falsch? So, und dann sagt der alte Pastor, dann knie dich da mal hin. Und da kniet sich der junge Christ hin und der alte Pastor legt ihm die Hände auf und sagt, Jesus, ich möchte, dass du meinen Bruder segnest mit Trübsal morgens, mittags und abends. Oh, hey, sagt er, ich wollte nicht Trübsal, ich wollte Geduld. Da sagt der alte Pastor, aber in meiner Bibel steht, Trübsal bewirkt Geduld. Und dann siehst du deinen Bruder, wie der Trübsal hat. Alles läuft schief in seinem Leben, irgendwie scheint nichts zu gelingen. Und du denkst, na, der ist aber gerade schlecht drauf, der lebt vielleicht gerade nicht mit Jesus. Ja, der lebt vielleicht viel mehr mit Jesus als du gerade. Aber er hat Jesus erlaubt, dass er ihn beschneidet. Manchmal glaube ich, wir sollten uns alle ein Schild umhängen, wo drauf steht, hier ist Jesus an der Arbeit. Damit wir sehen, hey, das ist jetzt ein Prozess. Ich bin gerade am beschnitten werden. Ja. Ja. Und wenn wir das dem Heiligen Geist erlauben, dann vollbringt er seine Arbeit und er verändert uns und er macht es auf eine erbauende und erneuernde Arbeit. Das ist aber kein Hauruck-Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen, denn die Bibel sagt uns schon, wir werden verwandelt. Das ist ein Dauerprozess. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir aber stehen alle mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist ja die volle Bedeutung dieses Verses, die geht sogar weit über den Tod hinaus. Und ich glaube, erst wenn wir ihn wirklich sehen, ist diese Verwandlung abgeschlossen. Wir werden dann in einer Fülle sein, wie wir es uns jetzt heute überhaupt nicht vorstellen können. Beim Herfahren kam mir plötzlich so eine Melodie in den Sinn, ein uraltes Lied, das habe ich auf dem Tretroller gesungen, als ich als Sechsjähriger die Straßen lang gefahren bin. Ihr kennt's vielleicht. Richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön, und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Das ist die Veränderung. Da dürfen wir aufschauen und da werden wir vollendet. Also die Funktion des Heiligen Geistes nochmal ist uns für den Dienst Jesu Christi in der Welt zuzurüsten. Und dafür gibt er uns besondere Gaben, die werden wir uns das nächste Mal anschauen. In Johannes 20, Vers 21 sagt Jesus, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also auch da wiederum eine Bestätigung, er möchte, dass wir seinen Auftrag durchführen. Und genau an dieser Stelle kommen wir jetzt zur Frucht des Geistes, denn wenn wir diese Frucht des Geistes nicht in uns haben, dann können wir diesen Auftrag nicht durchführen. Ja, dann können wir es versuchen. Und der Paulus sagt, es ist ja auch egal, wie das Wort Gottes verkündigt wird. Und dem einen Zauberer hat er das noch nicht mal verboten. Er sagt, Hauptsache das Wort Gottes wird verkündet. Aber wie soll es denn auf Dauer geschehen ohne Kraft in uns? John Wesley hat geschrieben, jede gute Gabe kommt von Gott und wird durch den Heiligen Geist gegeben. Von Natur aus ist in uns nichts Gutes. Siehe Römer 7. Es kann auch nicht, es ist nur möglich, soweit es vom guten Geist gewirkt ist. Dann schauen wir doch mal in uns hinein und machen eine Fruchtanalyse. Wie schauen denn die Früchte des Geistes in uns aus? Da ist die größte, haben wir schon genannt, die Liebe. Gemeint ist in erster Liebe, wie Gott sie uns entgegenbringt. Ihr kennt ja die drei Begriffe von Liebe, wie sie der Grieche nennt. Wir sagen Liebe. Aber der Grieche unterscheidet in Agape, in Philia und in Eros. Eros, die Liebe zwischen Menschen. Agape, die Liebe auf Freundschaftsebene. Philia, die Liebe auf Freundschaftsebene und Agape. Die göttliche Liebe. Und wenn hier von der Frucht des Geistes gesprochen wird, von Liebe, dann meint es diese Liebe, wie Gott sie uns entgegenbringt. Die Agape. Liebe, die auf der einen Seite uns annimmt, wie wir sind, die uns aber auch die Möglichkeit gibt, alle anderen anzunehmen, wie sie sind. Die uns Geborgenheit gibt, die uns aber auch befähigt, den anderen, auch wenn ich ihn gerade mal nicht mag, in die Arme zu nehmen. Dieses Frucht des Geistes Liebe ist eine Liebe, die keine Bedingungen stellt. Ich liebe dich, wenn. Und wenn nicht, dann entziehe ich dir meine Liebe. Wenn diese Frucht des Geistes, diese Liebe in uns ist, dann wirst du andere Menschen viel leichter lieben können. Und da fängt's an. Die erste Frage, die ich dir da stellen möchte, ist, weißt du dich hundertprozentig von Gott geliebt? Frag dich mal, bin ich wirklich von Gott geliebt? Und wenn da ein Fragezeichen in deinem Herzen noch ist, dann bitte den Heiligen Geist, dass er genau da anfängt, dass er dir zeigt, wie wertvoll du bist, dass er dir die Liebe Gottes wirklich nochmal neu zeigt. Wisst ihr, manchmal passt es uns auch gar nicht in den Kram, dass wir rundherum geliebt werden. Weil wir haben da vielleicht noch so ein Ding, das wir nicht loswerden wollen. Was sagen, wenn wir das noch loswerden, dann würden wir ja unendlich geliebt werden können. Und das wollen wir nicht loswerden, also sagen wir, naja, dann ist das halt so mit der Liebe. So. Wir haben so viel, wie es geht. Nee! Streich das! Du bist, egal wie du bist, vollkommen geliebt. Auch mit deinen Fehlern, die du nicht hergeben willst. Aber jetzt kommt der Heilige Geist in dich hinein und sagt, hallo, du bist ja so geliebt, warum hältst du denn noch an so einer ollen Krücke fest? Warum willst du nicht das Steg nehmen als so eine olle, vergammelte, schon schimmelig gewordene Wurst? Nimm doch das viel Bessere und lass das Schlechtere weg. Und dann merkst du, die Liebe Gottes macht keinen Unterschied, ob du bockig bist oder nicht. Sie liebt dich. Aber er will dich so gerne verändern, weil er dir sagen will, du, das Bockigsein
das ist gar nicht gut für dich. Deswegen will ich dich in dem Punkt beschneiden. Und plötzlich merkst du, oh, so wie Gott keinen Unterschied macht, brauche ich auch keinen Unterschied machen. Und darfst auf dem anderen zugehen und sagen, irgendwie kommen wir zwei mit unserer Meinung nicht auf einen Nenner. Aber irgendwie habe ich jetzt auch begriffen, ich darf dich trotzdem lieb haben, so wie du bist, auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Diese Liebe ist einfach grenzenlos. Ich glaube, dass wir den Nächsten erst richtig lieben können, wenn Gott uns alle unsere Fehler vergeben hat. Also halte nicht fest an irgendetwas Liebgewordenes, gib's einfach ab. Der zweite Punkt ist Freude. Mit dieser Freude ist eine ganz tiefe Freude gemeint. Es ist eine Freude, wie sie eigentlich wirklich nur Gott geben kann. Also eine so intensive Freude, die einen überraschen kann, die einen beschenkt. Ja, okay. Wenn wir Geburtstag haben und beschenkt werden, dann freuen wir uns über die Geschenke. Aber wie lange dauert es denn an? Oft haben wir schon Tage später vergessen, uns über die Geschenke zu freuen. Ja? Aber diese Freude, die ist da. Auch wenn ich mal nichts geschenkt bekomme. Die ist da, wenn mein Alltag freudlos ist, ist die Freude, die Gott in dieser Frucht des Geistes schenken will, trotzdem da. Schaut mal, die Bibel sagt uns so viele Beispiele, wo Menschen in einer Notsituation sind und diese Freude ist da. Lass es mich mal umgangssprachlich sagen. Da sitzt der Paulus im Knast und schreibt einen Brief und schreibt da rein, hey Leute, freut euch, immer, alle Zeit, jede Menge. Ja, hallo. Da merken wir schon, das ist eine Freude, die können wir nicht machen. Und dann setzt er diese Freude auch noch in die Tat um. Und lobt Gott und preist Gott. Diese Freude basiert auf dem Wissen, dass wir einen Papa im Himmel haben, dass wir irgendwann mal mit ihm lieben können und dass er jetzt hier auf der Erde schon unser bester Papa ist. Und die Frucht des Geistes sorgt jetzt dafür, dass dieses Wissen von dir andere ansteckt, weil Freude ist ansteckend. Wenn ich jetzt anfange zu lachen, dann wird es nicht lange dauern und Christel grinst schon. Guck mal. Ja, das ist ansteckend und ihr habt auch schon angefangen zu grinsen. Und wenn ich weiter gelacht hätte, hätten wir vielleicht alle gelacht. Freude ist ansteckend und wenn ich die Freude in mir trage an einen tollen Papa, der mich so liebt, dann werde ich ansteckend sein. Hey, Christen, die ansteckend sind, brauchen nicht in Quarantäne. Die dürfen diesen Virus weitergeben. Leider haben wir Christen oft einen anderen Virus gekriegt. Und manchmal folgen wir Jesus Christus nach, aber unser Gesicht hat es noch nicht begriffen. Und wir gehen durch unser Leben trübselig und gebeugt. Ich bin ja einer, der oft viel nachdenkt. Und wenn ich mit Conny spazieren gehe, dann gehe ich oft so. Und sie sagt, gerade gehen. Und Mama, glaube ich, ist genauso mit Papa im Himmel. Er sagt, gerade gehen. Mal Kopf hoch, schau mich doch an. Dann siehst du Freude, die ich dir schenke und die ansteckend ist. Deine Lebenseinstellung wird andere ermutigen. Deswegen Frucht des Geistes. Die dritte Frucht ist der Friede. Hier haben wir einen Frieden, der auf der einen Seite so eine Art Streitschlichter ist. Ich glaube, wenn dieser Friede Jesus in uns ist, fällt es uns einfach leichter, uns mit anderen zu versöhnen. Wir wissen, dass wir mit allen Menschen in Frieden leben sollen, aber wir sagen ja so oft,
wenn er kommt, dann vergib ich ihm, ja.
Nee, das ist nicht der Friede, den Gott geben will. Ich habe mal, Jesus sehnt sich danach, dass wir mit allen Menschen in Frieden leben. Ich lese aus Epheser 2. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft alle gebracht, euch, die ihr fern von Gott lebt, und allen, die nahe bei ihm waren. Die Juden hatten so strenge Gesetze, dass ihnen wirklich den Umgang mit den Nichtjuden wirklich so schwer gemacht hat und so verboten hat. Wir entdecken das mit den Speisegesetzen, wo der Petrus dann auch auf der einen Seite mal mit den Nichtjuden isst und dann von den Juden zur Rechenschaft gezogen wird und der Paulus dann sogar ihm entgegengeht und sagt, du heuchelst! Das ist es doch nicht. Christus hat uns doch frei gemacht von all dem. Und da entdecken wir, das ist dieser Friede, das ist, da streben wir danach, es allen recht zu machen. Aber das ist nicht der Friede, den Gott hier meint. Es ist nicht der Friede, es allen recht zu machen. Es ist der Friede, dass ich ruhen darf in dem, was ich bin, dass ich den anderen annehmen kann, wie er bin. Nicht Juden, Juden. Und sie hat Jesus zusammengeführt. Schaut, wir alle kennen das Beispiel der Speisung der 5000. Ja? Aber da habt ihr vielleicht schon viele Predigten drüber gehört. Aber wie viele Predigten habt ihr gehört über die Speisung der 4000? Die gibt's auch. Und wisst ihr, wo der Unterschied zwischen der Speisung der 5000 und der Speisung der 4000 ist?
Ja, bei dem einen waren es 5000, beim anderen 4000. Nee. Und bei dem einen blieben 12 Körbe über, bei den anderen 7. Nein, auch nicht. Das ist alles richtig.
Der Unterschied war, die 5000 hat er gespeist, das war gar nicht so weit weg von seiner Heimatstadt Nazareth. Und die, die da waren, das waren Juden. Aber die Speisung der 4000, sagt uns die Bibel, die fand im Gebiet der 10 Städte statt. Das war viel weiter nach Osten, Richtung Syrien, Damaskus hoch. Und das war kein Gebiet der Juden mehr, das war ein Gebiet der Nichtjuden. Und nachdem Jesus erst die Juden gespeist hat, die 5000, geht er her und isst nicht nur mit den Nichtjuden, sondern gibt denen auch noch zu essen. 4000 Mann. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da gibt Jesus schon uns das erste Beispiel. Hey, ich bin der mit den offenen Armen. Ich bin der, der sie alle in die Arme nimmt. Ich bin der, der diesen Frieden bringt, der nicht nach Person Ausschau hält. Was bist denn du für einer? Will ich Frieden mit dir oder will ich Frieden mit dir nicht? Ach, du bist der, der... Nee, mit dir. Warten wir mal ab. Ja? Und so entdecken wir, da gibt's immer Kampf, wenn es um Frieden geht in uns. Aber Christus hat diesen Kampf selbst zerstört, selbst auf die Seite gelegt. Und manchmal, so wie beim anderen Punkt, haben wir mit uns selbst Unfrieden. Der Petrus hatte mit sich Unfrieden, als Jesus ihm das Tuch zeigte. Er sagt, komm, iss. Er sagt, niemals. Es war zerrissen. Gott sagt, iss. Und er als Jude, kann ich nicht, geht nicht. Und so sind wir manchmal in Traditionen gefangen, haben in uns selbst Unfrieden und hören nicht darauf, dass Gott uns seinen Frieden geben will. In Situationen, wo wir keinen Frieden haben, er sagt uns dann noch, ich lasse euch euren Frieden. Ich weiß ja, wie schwer er euch tut, Dinge abzugeben, die ihr das Leben lang gemacht habt. Behaltet's, aber ich sage euch eins, ich habe einen viel besseren Frieden und den gebe ich euch. Das ist die Frucht des Geistes, des Friedens. In Matthäus 11 lesen wir, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr Ruhe und Frieden finden für euer Leben. Merkt ihr? Ja, und dann kommen wir zu. Ich mache das kurz mit dem Punkt, weil der ist Geduld und ich will euch ja gar nicht auf die Geduld spannen. Geduld ist eine Geistesfrucht, die dir hilft, mit dir und mit anderen Menschen besser klarzukommen. Wenn wir Fehler machen, verzeiht uns Gott wie oft? 7 mal 70 Mal am Tag. Wenn du es auf Minute umrechnest, alle 3 Minuten. Du brauchst also nur dafür sorgen, dass du nicht häufiger als im Schnitt alle 3 Minuten einen Fehler machst. Und ich glaube, das passiert selbst dem größten Sünder nicht. Weil wenn du den Schlaf wieder wegrechnest, dann bist du vielleicht bei 1,5 Minuten, wo du... Und also das sagt uns doch aus, er hat Geduld mit uns. Auch wenn wir fallen und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ihm reißt der Geduldsfaden nicht. Ja, wir können auch Geduld haben, aber wir kennen auch den Punkt, wo der Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt, oder? Nein, Geduld. Du kannst, wenn du Frucht des Geistes, der Geduld in dir ist, jedem anderen Menschen die gleiche Geduld entgegenbringen, die Jesus Christus dir entgegengebracht hat. Glaubst du nicht? Ich sag dir, das ist möglich. Ist das eine gute Frucht? Ja? Freundlichkeit. Da ist mir Mark Twain eingefallen, der gesagt hat, Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können. Nochmal. Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können. Genauso sieht es aus. Und hier geht es um die Tiefe. Freundlichkeit bedeutet mehr als nur ein bloßes Lächeln. Aber wenn du zu jemandem freundlich bist, zauberst du ein Lächeln in sein Gesicht. Und der Heilige Geist gibt dir sogar die Möglichkeit, den Leuten mit einem Lächeln, mit Freundlichkeit zu begegnen, die unmöglich sind. Und wenn du das öfter tust, dann werden sich auch diese Menschen verwandeln und ein Lächeln haben. Wisst ihr eigentlich, wie Gott das gemacht hat, wie das in unserem Körper funktioniert? Da geht ein Nerv durch unseren ganzen Körper, der geht in alle großen Organe rein, das ist der Vagusnerv. Und dieser Nerv wird beeinflusst von der Amygdala, die ihre Impulse, die sie aufnimmt, von all unseren Sinnesorganen verarbeitet und über den an den Vagusnerv weitergibt. Und so werden Gefühle, die wir aufnehmen, in unseren ganzen Körper weitergeleitet. Die Bibel sagt, du Herr prüfst Herz und Nieren. Und wenn wir uns selbst mit guten Gefühlen versorgen, wird unser Körper besser. Und depressive, aggressive Gefühle bringen auch Krankheit. Das ist, warum wir so viel Zunahme von psychosomatischen Krankheiten haben. Und die letzte Studie, die es da gab, vor 2 Jahren gab es eine alarmierende Studie von der TK. Die letzte Studie ist von der Barmer Kasse erfolgt. Die ist erst gerade 10 Monate alt. Und die sagt uns sogar, dass eine Zunahme der psychosomatischen Krankheiten in dem Bereich der Jugendlichen bis 27 Jahre im letzten Jahr um über 30% erfolgt ist. So, und jetzt kommst du mit Freundlichkeit. Es gibt eine Studie über die PISA-Studie. Eine Studie über die Studie. Das ist ja immer schon toll. So ticken wir Menschen, ja. Und in dieser Studie hat man ja dann festgestellt, so und so und so und so. Und da gab es dann einen australischen Professor, der gesagt hat, das ist mir alles zu oberflächlich. Und der weltweit über 10 Jahre 2,5 Milliarden Datensätze über Schüler gesammelt hat. Und dabei ist er draufgekommen, es sind nicht die kleinen Klassen, die die Schüler besser lernen lassen. Es ist nicht der oder der Stoff, den sie lernen oder wie sie den Stoff lernen. Das entscheidende Augenblick ist die Beziehung zum Lehrer. Und wenn der freundlich ist, lernen die Kinder besser. Ha, Freundlichkeit! Ja? Gut, und wenn du das nächste Mal deiner Gemeinde was beibringen willst, musst du freundlich sein. Lernen die viel besser, sage ich dir. Ja? Eine wunderbare Frucht. Wir dürfen freundlich sein. Güte. Das ist ein ganz altes Wort, ne? Kennen wir vielleicht noch von so Sätzen, wenn einer sagt, ach du liebe Güte. Ja? Aber wann gebrauchen wir in unserem Sprachgebrauch noch das Wort Güte? Ganz ehrlich. So gut wie nie, oder? Ja, als Christen vielleicht nochmal, weil die Bibel nämlich voll ist von Güte. Psalm 34, Vers 9 sagt, schmecket und siehet, wie gütig der Herr ist, wie freundlich. Und andere Übersetzungen sagen, wie gütig oder wie gut der Herr ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Er ist die Quelle aller Güte und von allem Guten. Güte in uns kann nur entstehen, wenn wir an der Güte des Herrn angeschlossen sind, so wie Weintraube und Rebe. Güte ist im Wesen Gottes verankert und wenn man von dir sagt, oh, das ist aber ein gütiger Mensch, dann kannst du sicher sein, diese Güte kommt von Gott. Was bewirkt die Güte Gottes? Ja? Die Güte Gottes hat schon angefangen, als Gott diese Erde geschaffen hat. Nach jedem Schöpfungstag sagt er, Gott hat sich umgeschaut und gesagt, das ist aber gut. Und da steckt schon Güte drinnen, weil er hat nämlich was Gutes geschaffen für so einen Halunken wie mich, der ihn auf die Seite gestellt hat, der nichts mehr von ihm wissen wollte, der ihm den Rücken zugekehrt hat, für so einen, für den er hinterher seinen Sohn senden musste, damit er stirbt, hat er schon was Gutes geschaffen. Das ist Güte. Schon etwas zu tun, obwohl du weißt, boah, der ist es aber überhaupt nicht wert. Matthäus 5 in der Bergpredigt sagt Jesus, er lässt die Sonne über Böse und Gute aufgehen und er sendet den Regen für die Gerechten und die Ungerechten. Das ist Güte. Psalm 145, Vers 9 steht, der Herr ist gut zu allen Menschen und barmherzig zu seiner ganzen Schöpfung. Das ist Güte, die nicht selektiert. Gottes Güte ist persönlich. Und ihr kennt alle noch den alten Song,
Gott ist so gut, Gott ist so gut, Gott ist so gut zu mir. Zu uns und wie wir dann auch alle gesungen haben. Ja?
Seine Güte beschenkt uns.
Der Psalmist betet, du bist gut, du handelst gut, lehre mich deine Ordnungen. Und genau das ist, was die Frucht des Geistes in uns bewirken will. Sie möchte, dass auch wir nicht selektieren. Sie möchte, dass du und ich einfach nur gütig sind. Einfach nur gütig. Schaut mal, die Eltern wünschen sich für ihre Kinder doch alles Gute. Und was machen Eltern auch, damit es ihren Kindern besser geht? Ja? Alles Gute, genauso unser Papa im Himmel. Seine Güte, sie zeigt uns, hey, ich habe einen Plan für dich. Ich will das Beste für dich. Komm, manchmal lässt Güte auch los. Wie der barmherzige Sohn. Ist auch Güte, wenn er uns mal loslässt. Aber mit der gleichen Güte steht er da und guckt jeden Tag, ob er zurückkommt. Und sagt, hey, der kommt zurück. Mästet schon mal das Kalb, das wir dann schlachten können, wenn er zurückkommt. Das ist Güte. Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten bei denen, die Gott lieben. Das ist Güte. Dass er sagt, egal wie dein Leben ist, ich sorge dafür, auch wenn dein Leben chaotisch war, dass es dir zum Guten gereicht. Treue. Treue ist ein Punkt, der in unserer Gesellschaft mehr und mehr verschwunden ist. Denken wir nur an die vielen Ehescheidungen und an allem. Und Treue ist etwas, das wir nicht mehr wertschätzen. Dann halt nicht. Schulter zucken, umdrehen, weiter geht's. Gott zeigt uns seine Treue, indem er uns zeigt, du kannst dich auf mich verlassen. Und wenn er dich mit der Gabe des Geistes der Treue ausstatten will, dann darfst auch du ein Mensch sein, der anderen zeigt, du kannst dich auf mich verlassen. Ich will dir treu sein. Als mein Bruder geheiratet ist, haben wir Geschwister ihm ein Lied gesungen, das ging, ich will dir treu sein, wie mein alter Schirm mir treu ist. Es ist egal, wenn's regnet, ob der Schirm neu oder alt ist. Solange der Schirm ist, ist alles gut. Da schützt er vor Regen und vor Sturm. Ja? Und bei Treue brauchst du nicht gucken auf dich, ob du gerade frisch oder alt oder sonst was bist oder gerade eine tolle Segnung hast. Du darfst es einfach sein und du darfst es einfach leben. Kommen wir zur Liebe zurück. Ich habe mal den Vers aufgeschrieben und den jetzt wiedergefunden. Da hat jemand gesagt, Liebe ist, wenn Treue Spaß macht. Ich fand den gut. Liebe ist, wenn Treue Spaß macht. So kann Treue und Liebe funktionieren. Das Geniale ist, dass eben diese Treue eine Geistesfrucht ist. Das heißt, ich brauche nicht sagen, ich will jetzt treu sein. Nein, dass sie der Heilige Geist dir schenkt. Ich darf sie annehmen. Und sie darf wachsen in mir. Und ich darf treu sein. Sanftmut. Auch ein Wort, das heute keiner mehr benutzt, oder? Die Stellen, in denen in der Bibel von Sanftmut gesprochen werden, die wird in einigen Übersetzungen von Demut gesprochen, aber der Urtext, der sagt nicht nur Demut, sondern der sagt auch noch etwas ganz anderes, der sagt auch noch arm oder bedürftig. Ich bin arm. Ich möchte euch diese Sanftmut an zwei Personen erklären, weil es ein Begriff ist, den wir so wenig kennen. Das eine ist der Mose und das andere ist Jesus. Nur vom Mose wissen wir, dass er im Zorn zwei Ägypter erschlagen hat. Würdest du jetzt sagen, der ist sanftmütig? Würden wir jetzt so nicht sagen, ne? So, und dann ist er ja deswegen geflohen in die Wüste und der war 40 Jahre in der Wüste. Und dann kommt die Berufung Gottes. Und dann ist er zurück, hat all seinen Mut zusammengenommen und hat mit den 10 Plagen und alles das Volk Israel herausgeführt aus Ägypten. Und dann hat er sich eine Frau genommen, die keine Jüdin war. Und seine Geschwister, du Böser. Und genau da entdecken wir das Wesen der Sanftmut. Mose als Führer dieses Riesenvolkes verteidigt sich nicht. Ja, hatte der ein schlechtes Gewissen, dass er sich nicht verteidigt? Nö. Er verteidigt sich aus einem Grund nicht. Er wusste, dass Gott ihn als Führer eingesetzt hat. Und deswegen kann er sagen, ich muss mich nicht verteidigen. Gott, du machst es. Und Gott hat das gemacht. Die Miriam ist aussätzig geworden. Und wiederum sehen wir ein Wesen der Sanftmut. Der normale Mensch hätte gesagt, geschieht dir recht. Und Mose geht vor Gott und sagt, kannst du diesen Aussatz wegnehmen? Das ist Sanftmut. Deswegen sagt uns auch die Bibel, dass Mose der sanftmütigste Mensch war, der auf Erden gewandert ist. Ja? Schauen wir doch mal unsere menschlichen Führer, was erwarten wir von denen? Durchsetzungsvermögen, Härte, Stärke, oder? Ja? Das hat der Mose nicht gehabt. Der Mose war ängstlich, konnte nicht reden, aber er war als Führer eingesetzt. Und deswegen brauchte er auch nicht sich in seiner Kraft verteidigen, sondern konnte Gott machen lassen. Jesus selbst, sanftmütig, hängt am Kreuz, unschuldig, stirbt und sagt noch, Vater, du, die wissen nicht, was sie getan haben, vergib ihnen, wenn das nicht Sanftmut ist. Man könnte dieses Thema so ausführen. Ich gebe noch einen Satz dazu. Der Petrus, der ja auch nicht so als der Sanftmütige bekannt war, er schreibt rückblickend über Jesus, er hat nie gesündigt, er hat nie jemanden mit seinen Worten getäuscht, er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde, als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung, er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Ich habe ja mal als junger Mensch, habe ich euch glaube ich auch schon mal gesagt, zu Gott gesagt, ich möchte die Stelle von Mose einnehmen, der sanftmütigste Mensch auf Erden sein. Und dann hat mich Gott vor ziemlichen Herausforderungen gestellt, so viel, bis ich irgendwann mal gesagt habe, darf ich dieses Gebet zurücknehmen? Jetzt in der Vorbereitung hat mir das Gott nochmal gezeigt und sagt, Gerhard, das und das und das hast du erlebt, weil du immer noch in deiner Kraft dich verteidigt hast. Das hättest du nicht erleben müssen, wenn du dich auf mich verlassen hättest. Das ist mir nochmal wie Schuppen vor Augen gefallen. Gut, Selbstbeherrschung, ich mach's kurz, die Predigt ist viel zu lang geworden, aber ihr seht, was da für ein reiches Thema drinnen ist. Und ich könnte jetzt noch 3 Stunden reden, aber ich tue es euch nicht an. Selbstbeherrschung, damit hören wir auf. Die Geistesfrucht der Selbstbeherrschung regelt unsere Sehnsüchte und Leidenschaften. Sie ist sowas wie eine Waage, die uns hilft, unser Leben im Gleichgewicht zu halten. Sie hilft dir, dass du dich von allem fernhältst, was deinen Draht zu Gott unterbricht.
Durch diese Frucht schaffst du es, standhaft zu bleiben, wenn Wünsche oder Sehnsüchte zu groß werden. Und gemeint sind hier die Wünsche, die dir schaden könnten, weil sie dich von Gott wegbringen. So, jetzt bist du dran. Was? Kannst gerne schon kommen. Kannst gerne schon kommen. Aber ich meinte, jetzt bist du dran, zu überlegen, welche Früchte des Geistes sind bei dir noch unterentwickelt, welche musst du düngen, welche darfst du vor Gott bringen und sagen, lass sie wachsen. Denn wir sollen sie benutzen, alle, damit sein Leib, diese Gemeinde, gebaut wird, dass sein Reich komme in dieser Welt. Unser Auftrag. Ihr habt heute eine Frucht des Geistes gelernt, Geduld, weil ich eine Viertelstunde überzogen habe. Vielleicht müsst ihr daran denken, wenn ihr das nächste Mal ungeduldig seid. Ich bitte euch um Verzeihung, aber das war mir alles so wichtig. Seid gesegnet. Amen.